Du hörst Zwischen Klarheit und Chaos, dein Mutmach-Podcast für Fokus, Wachstum und Gelassenheit.
Herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Zwischen Klarheit und Chaos, dem Mutmach-Podcast. Ich habe eine kleine Sache in eigener Sache. Wir hatten einen wunderbaren Podcast-Gast am 3. Juli. Und wie es manchmal so läuft, man nimmt sich jede Woche vor, den Podcast zu schneiden und zu veröffentlichen. Und dann kommt man doch nicht dazu. Weil ständig irgendein anderes Projekt wieder dazwischen funkt und man schaut sich um und denkt sich auf einmal, ups, ein ganzer Monat vergangen. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei erstens meinem Podcast oder unserem Podcast-Gast Jörg von Herzen entschuldigen, dass der Podcast erst jetzt veröffentlicht wird. Auch bei der Lydia natürlich. Lydia, sorry, mein Verschulden, mein Chaos-Moment in dem Fall. Und natürlich auch diesen zwei Zuhörern, die wir haben. Vielleicht sind es auch drei. Sorry dafür, ich gelobe Besserung. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit, wie ich denke, einer sehr gelungenen Podcast-Folge, die ja wie immer nicht geskriptet ist, direkt von ganz tief hier drinnen kommt, mit ziemlich viel Quatschgelaber von meiner Seite. Aber so muss es, glaube ich, auch sein. Bis zum nächsten Mal und wie gesagt, viel Spaß jetzt bei der dritten Folge. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Hallo Jörg, hallo Lydia. Ja,
guten Morgen ihr beiden.
Voll cool. Ja.
Wir freuen uns total, dass du heute hier bist, Jörg, und sind gespannt auf unseren Podcast heute.
Ja, was glaubst du, wer noch mehr gespannt ist? wenn ich so zwei ausgewiesene Expertinnen, Experten vor mir habe, da bin ich mal gespannt, wie wir in die Tiefe gehen.
Ja, das sind wir auch, weil wir haben im Endeffekt nie ein Konzept und so keinen Plan, was wir machen. Also von dem her sind wir jetzt mal auch gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt, selbst zwischen Lydia und mir. Also von dem her, und jetzt unser erster Podcast-Gast. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist, lieber Jörg.
Ja.
Für die Leute, die dich nicht kennen, magst du ein bisschen was erstmal über dich erzählen? Wer du
ja,
bist, was
ich.
Du gemacht hast und so?
Mache ich sehr gerne, aber lass mich mal ganz kurz auf das Konzept eingehen, weil das ist für mich das einzig Richtige in Interviews. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele tausend Interviews tatsächlich in meinem Leben geführt. Und wenn mich vorher jemand fragt, Jörg, kannst du mir mal die Fragen geben? Dann sage ich immer nein. Und zwar nicht deshalb, weil die geheim sind, sondern ich habe keine.
Ja, cool.
Ja. Und ich glaube, dass viele in solchen Interviewsituationen genau den Fehler machen. Die bereiten sich so akribisch vor und bemerken dann nicht die Momente, die eigentlich wirklich spannend sind. Und dann sind wir bei dem, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Ich bin von Haus aus Fernsehjournalist. Ich habe, ich sage das jetzt mal ganz leise, 1989, damals noch in Bonn angefangen, habe volontiert, habe viel politische Berichterstattung gemacht, war eine Zeit lang Korrespondent für NTV in London. Ich habe für ProSiebenSat.1 gearbeitet als Reporter weltweit, für ZDF hier in Hamburg, Heute Journal, Heute, solche Sendungen. War dann Geschäftsführer eines regionalen Fernsehsenders in Hamburg, Hamburg 1. Ja, und heute bringe ich Expertinnen und Experten in die Sichtbarkeit. Ich mache das zusammen mit meiner Frau. Und das ist nach all den Jahren Fernsehen für mich auch das, wo ich mich richtig wohlfühle.
Cool, das ist echt spannend.
Ja, was ihr ja auch grandios macht. Also wir sind uns zwar persönlich noch gar nicht begegnet, Jörg, aber der Anke bin ich sehr wohl schon begegnet. Und das war für mich wirklich ein Highlight-Moment, von ihr interviewt zu werden, weil sie einfach so eine nette und empathische Art hat. Und das Gleiche hat Magni ja auch von dir berichtet, dass du einem da komplett die Angst nimmst. Und ja, super.
Ja, Genau, darum geht es ja letzten Endes. Weißt du, dass auch so ein Interview, egal ob das im Podcast ist oder von der Fernsehkamera, natürlich und authentisch wird. Viele bereiten sich so unglaublich auf ihre Inhalte vor. Ja, also alles, was inhaltlich, das Was, das ist bis ins letzte Detail vorbereitet. Aber das Wichtigere, nämlich das Wie beispielsweise, fällt dabei total hinten über. Ja, und gerade so die Expertinnen und Experten glauben immer, dass das Was, das gesprochene Wort so unglaublich wichtig ist, aber wir wissen eben, dass es genau umgekehrt ist. Ja? Also das gesprochene Wort macht 7% aus in der Wirkung, die hängen bleibt. Es geht, also das, was Eindruck macht, das ist die Stimme, das ist die Mimik, das ist die Körperhaltung und manchmal einfach nur, und das ist für mich immer die wichtigste Lektion, einfach nur ein Lächeln. Und deshalb kann ich nur sagen, bereitet euch nicht so viel vor. Da sind wir wieder. Ne? Und man hat den Kopf so tief in seinem Thema und möchte so viele Fakten rüberbringen. Aber diese Fakten bleiben ja sowieso nicht hängen. Also ich glaube, wenn man sich auf so die drei Kernelemente konzentriert und die oft genug wiederholt, dann bleibt beim Zuhörer, beim Zuseher noch viel, viel mehr hängen, als wenn man episch lange Fachvorträge hält, die ja letzten Endes sowieso keinen interessieren. Und deshalb sind ja auch diese offenen Podcast-Konzepte, so wie ihr das macht, viel spannender, weil am Ende des Tages weiß der Zuhörer nicht, wohin die Geschichte geht. Ja, und ihr kündigt auch vorher nicht zu viel an, sondern man lässt sich einfach mal überraschen, so wie ich das jetzt tue.
Ja, das ist sehr super. Sag mal, wie kamst du eigentlich zu deinem Bereich? Was ist denn so dein
Also, wie
Erfahrung?
kam ich zu meinem Bereich? Ich wollte immer Reporter werden. Also ich bin schon als, weißt du, früher hatten wir so Kassettenrekorder und ich bin immer durch die Wohnung meiner Oma gelaufen damals und habe Fußballreportagen aufgezeichnet, weil ich wollte Sportreporter werden. Und habe dann einen Redakteur kennengelernt von Sat.1 und der hat mir gesagt, naja, also Sport ist ja ganz nett, aber er sagte immer ganz despektierlich, das sind die Analphabeten unter uns Journalisten. Der Mann war damals Studioleiter bei Sat.1 in Bonn. Und Bonn war damals für alle Jüngeren, Bonn war damals die Bundeshauptstadt. Und der hat mir damals ein Praktikum bei Sat.1 vermittelt. Und da bin ich dann hängen geblieben. Und ich habe volontiert bei der Deutschen Fernsehnachrichtenagentur. Das war eine der ersten Bewegtbildagenturen in Deutschland. Und mein Glück damals war, dass ich als junger Volontär alles machen durfte. Also ich war beim Fußballspiel und habe über ein Aufstiegsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Rot-Weiß Essen damals noch berichtet. Das war großartig. Und am nächsten Tag dann in Bonn bei der SPD-Fraktionssitzung einen kurzen O-Ton mit Willy Brandt gemacht. Und
Auch spannend.
das war das, was mich an meinem Reporterjob immer so interessiert hat. Ich habe sehr, sehr viele Jahre alles Mögliche gemacht, ja, von der Breaking News, was weiß ich. Ich war als Korrespondent in New York und dann wurde da ein Flugzeug entführt. Dann war ich da, aber auf der anderen Seite eben auch bei großen politischen Gipfeln, was weiß ich, zwischen Bill Clinton und Boris Yeltsin. Also ich durfte so alles machen und das war für mich immer das Spannendste, weil ich bin halt von Natur aus extrem neugierig. Ich möchte Geschichten erzählen und bin sehr froh, dass ich mich nicht auf eins konzentriert habe. Also nicht nur in Politik oder nicht nur Wirtschaft oder eben nicht nur Sport, aber ich konnte alles machen. Und das war das Tollste daran. Und letzten Endes, um Lydia deine Frage zu beantworten, was mich dahin gebracht hat, war meine Neugier. Und außerdem war ich faul. Ich habe gesagt, da musst du nicht viel lernen, das kannst du auch so. Und tatsächlich ist das so. Ich war immer ein sehr instinktiver Journalist. Und ja, ich habe dann auch in Bonn mal Politikwissenschaften studiert, aber das ist nichts, was man braucht, um Journalist zu sein, sondern Neugier und Ja, ich glaube auch die Fähigkeit, komplexe Dinge in einfache Worte zu bringen. Denn das ist eben das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, was nicht nur für Experten so wichtig ist in der Kommunikation, sondern natürlich auch Reporter. Und so, ich sag mal, ich habe alles, was man erklären kann, kann ich auf 90 Sekunden runterbrechen. Denn beim Fernsehen haben wir immer gesagt, und bist du noch so fleißig, es bleiben nur 1,30.
Geiler Grundsatz. Ja, letztendlich ist es so. Ab einem gewissen Moment schalten die Menschen ja ab. Die können ja gar nicht so viele Informationen reinkriegen, ne?
Ja, und weißt du, das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Das gibt ja jedem auch die Möglichkeit, seinen Content wunderbar zu portionieren und eben nicht alles auf einmal in so einen episch langen Vortrag oder in einen Podcast oder in ein Video zu packen, sondern wirklich zu sagen, ich gucke, was ist die Kernaussage, die ich jetzt gerade treffen will? So, und dann fokussiert man darauf. Naja, aber tatsächlich, Fernsehen hat sich ja auch verändert und ich hatte ja das Glück, in einer Zeit anzufangen, als das Privatfernsehen in Deutschland gerade aufgebaut wurde. Also Sat.1, für die wir auch viel gearbeitet haben, als ich bei der Agentur beschäftigt war, das war ein sehr, sehr junger Sender. Ja, ich weiß nicht, ihr seid ja noch viel, viel jünger als ich, ihr könnt euch nicht daran erinnern, aber in meiner Kindheit gab es halt nur drei Sender. Ja, die hießen erstes, zweites, drittes, Punkt. Das war's. Ja, und das, was sich jetzt so entwickelt hat, das ist schon ein extremer Wandel. Und auch das Fernsehen hat ja immer mehr an Bedeutung verloren, wobei ich es nach wie vor auch als sehr glaubwürdiges Medium empfinde und als Medium, das noch selektiert anderen Medien gegenüber und auch kuratiert, aber naja, es ist halt auch da extrem verwässert. Ich habe mir gestern eine neue Streaming-Box eingestellt, wenn man sich das anguckt, wie viele Möglichkeiten du heute hast, wie viele unterschiedliche Spartensender. Also das ist schon was ganz anderes heute.
Ja, definitiv. Eine Frage mal, Jörg. Wir reden ja hier auch über Chaosmomente und Klarheitmomente in seinem beruflichen Tun. Was war dein größter Chaosmoment als Reporter?
Ja, wie viel Zeit habt ihr?
Och, wir haben alle
Also,
Zeit der Welt.
ich habe tatsächlich in all den Jahren sehr, sehr viele Chaosmomente erlebt. Also lustige Chaosmomente, wo du live vor der Kamera umgerannt wirst. Dann habe ich wann war das? 2001 hat der FC Bayern München die Champions League gewonnen und ich stand in München und berichtete live. Und von hinten kam jemand und goss mir ein Bier über den Kopf, während ich live berichtete, auch das so. Aber wir haben natürlich auch brenzlige Momente erlebt. Und das sind eigentlich die Chaosmomente. Ich war vor 25 Jahren als Sat.1 Reporter zum Beispiel auf den Philippinen. Es hat dort eine deutsche Familie und auch andere internationale Touristen waren entführt worden von einer islamistischen Terrorzelle von den Abu Sayyaf. Und wir haben darüber berichtet. Und am Ende des Tages wurden wir selbst kurz zu Geiseln. Und wenn du dann im philippinischen Dschungel stehst und eine Kalaschnikow am Kopf hast, das ist Chaos. Und das sind so Momente, wo es dann Besonnenheit braucht. Und ich glaube, wo es auch, ich war sehr froh, dass wir zusammen auch mit anderen erfahrenen Reportern waren. Und ich glaube, das ist das, was heute vielen fehlt, dieses Abschätzen von Situationen, Besonnenheit, wie weit kann ich eigentlich wirklich gehen? Und wir sind da gut rausgekommen, weil wir schnelle Entscheidungen getroffen haben. Aber so ein Reporterleben, wie gesagt, du bist halt komplett auf dich allein gestellt. Ich bin, was weiß ich wohin, ja, als Sat.1-Reporter, ich hatte einen Koffer neben meinem Schreibtisch stehen und wenn auf der Welt etwas passiert ist, dann bin ich los. Sei es ein Erdbeben in Indien oder eben auch die US-Präsidentschaftswahlen 2000, Bush gegen Gore. Also du weißt nicht wirklich, was vor Ort passiert. Und da ist Chaos vorprogrammiert.
Ja, ich meine, bei uns geht es ja auch sehr viel darum, um Mut zu machen und darum, dass es einfach auch ein Stück weit normal ist, immer wieder diese Chaosmomente zu durchleben,
Ja,
dass
ja.
es auch wichtig für die eigene Entwicklung ist, die zu durchleben und nicht daran zu verzweifeln, sondern immer zu denken, das hier ist jetzt eine Momentaufnahme und es wird auch wieder besser, ne? Und es klärt sich ja auch alles wieder.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir immer mehr dazu neigen, aus Kleinigkeiten große Dramen zu machen. Und dieses Chaos, was du ja auch beschreibst, ist, wenn man sich mal ruhig hinsetzt, einatmet, ausatmet und sich einen Kaffee oder sonst was nimmt, ist es ja oft nur eine Kleinigkeit. Oder eben auch etwas sehr Heilsames. Manchmal passieren Dinge ja auch, weil sie just in diesem Moment passieren müssen. Ja, fühlen sich gerade nicht richtig gut an, aber sie helfen dir weiter. Sie lösen ja manchmal auch Situationen auf, in denen du nicht glücklich, nicht zufrieden, nicht erfolgreich warst, aber du konntest es aus dir heraus nicht auflösen. So, und ich bin ein zutiefst pragmatischer Mensch und das hat mir in diesen Situationen sehr oft weitergeholfen. Ja, weil, na klar, kannst du verzweifeln, aber ich hatte immer das Glück, irgendwo meine Verbindung zur Realität nicht so schnell zu verlieren. Und manchmal ist es so, denk mal darüber nach, wie schlimm ist es wirklich? So, und danach, das Wichtige ist eigentlich, was lernst du dann danach aus diesem Chaos? Ja, weil wenn du jeden Tag in ein Chaos gerätst, dann wird es ja eigentlich erst wirklich schlimm. Du musst aus diesen Dingen immer wieder lernen. Und also ich glaube schon, dass ja, es gibt Fehler, die macht man noch zweimal. Aber ich habe immer versucht, so im Rückblick aus dem Chaos, aus den Fehlern, aus dem Scheitern, auch etwas für die Zukunft mitzunehmen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
Ja, sehr gut.
Definitiv. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Mut, wenn man das hört, dass auch ein erfahrener Reporter immer wieder mal solche Momente passiert sind, die und dann du ja dann auch versuchst da oder geschafft hast, was Positives draus zu generieren. Und ja, das ist ja auch der Hintergrund, warum wir ja auch immer wieder über diese Momente sprechen, um den anderen, wie du schon gesagt hast, wieder den Mut zu geben, da nicht den Kopf ins Sand zu setzen in solchen Momenten.
Ja, ich glaube übrigens, diese Unterscheidung, Profi oder Nicht-Profi, die brauchen wir an diesem Punkt gar nicht, weil es ist völlig egal, auf welchem Level du performst. Dass die Fehler oder das Scheitern ist in gleichem Maße immer da. Ja, guck dir mal einen Fußballprofi an. Der verschießt auch einen Elfmeter. Ja, das hat tatsächlich nichts mit dem Level an Professionalität zu tun, sondern ich sag mal, vielleicht haben die Fehler größere wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist im Business sicherlich so. Also, wenn du als Reporter irgendwo einen Fehler machst, dann hat der nicht diese Auswirkungen, wie das ein CEO oder ein Geschäftsführer eines Unternehmens macht. Weil da hängen natürlich noch andere Leute dran. Und deshalb ist es mir zum Beispiel immer wesentlich einfacher gefallen, diese Entscheidungen, diese Ad-hoc-Entscheidungen als Reporter, wo ich alleine war, maximal mit einem Kameramann unterwegs, ja, so dieses kleine Team, eine schnelle Entscheidung zu treffen, die auch mal schief gehen konnte, war viel leichter, als Entscheidungen zu treffen als Geschäftsführer eines regionalen Fernsehsenders. Denn da hast du 35 Menschen, für die du verantwortlich bist. Und deine Entscheidungen haben sehr viel weitreichendere Konsequenzen. Und ich glaube übrigens, deshalb tun sich so viele Führungskräfte, deshalb tun sich so viele Geschäftsführer, Manager auch schwer mit Entscheidungen, weil die Last ist viel größer. Und gerade dort sollten wir ja sehen, auch in der Fehlerkultur unserer Unternehmen, etwas zu verändern, weil ich glaube, dass Führungskräfte, je größer der Konzern wird, je größer der Konzern wird, desto größer wird die Angst vor falschen Entscheidungen. Und das ist ja beispielsweise in den angelsächsischen Ländern und Arbeitskulturen ganz anders. So, da darfst du Fehler machen, da wirst du auch animiert. Und mir war es immer wichtig, als ich habe als Redaktionsleiter zum Beispiel unsere Volontäre mit ausgebildet und die durften Fehler machen. Weil wenn die was falsch gemacht haben, das war völlig normal. Also wenn ich mir überlege, was ich für trottelige Fehler am Anfang gemacht habe. Und ja, damals war der Ton noch ein bisschen rauer, ja, dann wurde sie auch mal angebrüllt, aber am Ende des Tages durftest du sie trotzdem machen. Ja, wenn du Fahrrad fahren lernst, mein Gott, dann wirst du hinfallen. Das ist einfach so. Und deshalb ist das so wie bei Kindern, ja, die müssen irgendwo hinfallen. Und wir müssen in allen Prozessen im Leben und im Business eben auch scheitern und stolpern. Und deshalb, Chaosmomente, nehmt sie so, wie sie sind und versucht sie nicht zu groß zu machen. Und auch vor allem diese Angst vor den Konsequenzen, das ist schon etwas, was ich manchmal sehr schade finde, dass Menschen sich immer auch schon im Vorhinein damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn das schief geht? Das tue ich so gut wie nie.
Man nimmt sich ja auch sehr viel Raum damit und Möglichkeiten auch, ne? Und ich meine, das Leben, das verläuft ja immer in Wellen. Und es ist halt einfach wichtig, dass man sich für sich weiterentwickelt und dass die Tiefen von damals einfach gar nicht mehr so erreicht werden, ne?
Naja, am besten ist ja eine Tiefe von damals, wenn man später auch mal herzhaft drüber lachen kann.
Genau.
Ja, und das ist doch so. Also im Ernst, wer hat denn nicht mal so einen richtig dicken Bock geschossen? Chaos ist mir manchmal ja auch so als Begriff schon zu groß, aber reden wir von Fettnäpfchen, vom Lapsus, vom, ja, auch wirklich, es gibt auch einfach dumme Fehler, die man macht aus Situationen heraus. Und ich fände es wirklich sehr, sehr schön, wenn diese Fehler eben auch mal als das angesehen werden, was sie sind, nämlich Teil unserer Natur, etwas Menschliches und dass wir auch dazu stehen können. Das würd ich mir sehr wünschen. Vielleicht ist das auch eine Generationenfrage. Vielleicht ist das etwas, was sich auch jetzt wieder in Unternehmen mehr entwickeln kann. Zumindest glaube ich das. Wir waren da schon teilweise sehr, sehr streng formatiert bislang.
Definitiv. Und ich meine, wir sind ja auch im permanenten Vergleich mit der Außenwelt durch Social Media und Co. Wir kriegen ja überall so eine perfekte Welt auch gespiegelt und was ein Scheitern teilweise so ja unmöglich macht oder so vor, dass man leicht angreifbar ist oder Vorwürfe kriegt oder sonst irgendwas. Das ist schon krass im Moment, finde ich das.
Ja, wobei, und das finde ich ganz interessant, wenn du dir Social Media anguckst, es gibt eigentlich immer nur diese beiden Extreme. Du siehst unglaublich viele Videos von Menschen, die irgendwo gegenlaufen, die hinfallen, ausrutschen und so weiter. Also diese Pannen des Lebens werden da ja auch unglaublich ausgeweitet. Oder eben, wie du sagst, dieses komplett gefilterte. Dieses übrigens mittlerweile natürlich auch durch künstliche Intelligenz sehr geglättete. Also es gibt so Plattformen, auf denen du mittlerweile merkst, jeder Kommentar ist eigentlich nur KI generiert und nicht mehr menschlich. Wir wollen es perfekt machen. Und das ist schade. Wie siehst du das denn, Marc?
Ja, also gerade unser Lydia vorne erzählt, es gibt ja gerade den Trend von den KI-Influencern. Und ich bin gerade tatsächlich auch dran, mir selber einen zu erstellen. Und da ist es nämlich dann wieder die Gratwanderung, ihn nicht zu glatt zu machen und nicht zu perfekt zu machen, sondern der darf ja ruhig auch ein paar Macken haben. Weißt du, wie ich meine? Wir Menschen haben ja auch immer Macken. Und das, wenn die ganzen KI-Influencer da so anschaust, die da so unterwegs sind, die ja teilweise Millionen Follower haben, also die sind ja teilweise erfolgreicher als die anderen Influencer, die ja draußen in menschlicher Form, was ja total wirklich schizophren ist. Die verdienen ja ein Schweinegeld mittlerweile, diese KI-Influencer. Aber die sind alle wie geleckt. Also wirklich wie aus dem Ei gepellt. Und ich bin jetzt gerade, wie gesagt, selber dran, eine KI-Influencerin zu entwickeln, die dann halt für mich dann halt auch ein bisschen das Marketing möglichst voll autonom übernimmt. Aber da schaue ich eben schon drauf, dass die ein paar Macken haben darf. Weil ich finde, das Ganze, wie du schon sagst, dieser Perfektionismus, den man da teilweise spürt, den finde ich gar nicht so toll. Also gerade auch diese KI-Texte, bestes Beispiel, ich hab einen im Bekanntenkreis, der hat Social Media Manager Ausbildung gemacht, nebenberuflich, und hat dann sein eigenes Social Media Marketing in den Social Media Netzwerken dann eben mit KI voll, also nur 1:1 kopiert. Und da habe ich schon alleine an den ganzen Emoji schon gemerkt, ist KI. Und da habe ich schon gar nicht mehr lesen brauchen, habe ich schon gemerkt, ist KI, weil es einfach zu perfekt war.
Genau. Deshalb sag ich auch immer, natürlich, du kannst mit KIs mittlerweile ja auch Videos erstellen. Und das hilft uns, also hilft mir in meiner Arbeit ja auch. Aber Videokommunikation ist heute für mich so ein starkes Instrument, weil du eben deine authentische Persönlichkeit nach außen transportieren kannst. Und ich glaube, dass das jetzt und in Zukunft den Unterschied machen wird. Persönlichkeit. Ich glaube, dieses Vertrauen in Menschen wird immer wichtiger. Und na klar, sollte und darf man, wenn man eine Textidee hat, und das ist das, was wir machen, wenn du eine Textidee hast, wenn du etwas geschrieben hast, gebe ich das nochmal der KI und sage, mach nochmal ein bisschen netter, gefälliger, gerne auch mal flapsiger. Aber so dieses komplette Wissen nur aus einer Intelligenz, die nicht meine eigene ist, zu saugen, finde ich echt schwierig. Und ich frage mich vor allem, was das für die jüngere Generation bedeutet. Was das eigentlich so für die Zukunft unserer Kommunikation bedeutet. Weil, also ich habe das bei LinkedIn zum Beispiel, das Gefühl mittlerweile sehr stark, dass eigentlich Kommentare und auch Antworten auf Kommentare nur noch generiert werden. Und dass eben niemand mehr wirklich schreibt. Und dann kann ich es ja auch sein lassen. Dann ist irgendwann muss ich mir die Frage stellen, wofür ist das gut? Ja klar, das kann mein Marketing positiv befeuern, aber ich glaube auch, dass das langfristig nicht mehr funktionieren wird. Weil es ist ja immer so, wenn jeder das Gleiche macht, kommt ja am Ende nichts mehr dabei raus. Und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, wirklich auch, wie gesagt, mit Unterstützung von KI, überhaupt keine Frage, die kann dir Struktur geben, dir Themenvorschläge entwickeln und, das finde ich alles super. Aber den wirklichen Content persönlich zu erstellen und mit seinem echten Gesicht und ohne Filter dazu zu stehen, ich glaube, das ist die Macht der Zukunft. Weil wir brauchen ja Orientierung. Und da geht es auch um Werte, da geht es um Ethik und Moral. Und die nimmt man einem Menschen ab oder nicht. Ich weiß gar nicht. Ich muss mich mal mit ChatGPT darüber unterhalten, wie er seine eigene Moral und Ethik einschätzt. Das fände ich ganz spannend.
Ja, ich denke, dass in Zukunft einfach, gerade weil jetzt so viel KI und automatisiert ist, dieses Zwischenmenschliche immer, immer wichtiger wird.
Ja.
Und dass die eigene Person einfach auch durchkommt.
Ja. Ja, und dann eben tatsächlich setze ich ja auf die KI-Experten wie Marc, die dieses eben miteinander verbinden. Weil das ist eine unglaubliche Hilfe. Und ich glaube, in vielen Bereichen, gerade im Unternehmertum, werden wir ohne KI nicht mehr auskommen. Ja,
Ja, definitiv. Ja.
alle jammern immer über Fachkräftemangel. Ich habe mich kürzlich sehr lange mit einem Handwerksunternehmer unterhalten und der geht diesen Weg mittlerweile. Der sagt, na klar, kann ich kompensieren. Es gibt eben Bereiche, in denen ich auch fehlende Fachkräfte kompensieren kann. Und das ist schon wichtig. Also wenn ich mir überlege, wie wir diese ganz einfachen Dinge, wie wir früher unsere Buchhaltung gemacht haben und wie es heute geht, dann muss man schon sagen, da haben natürlich Automation und KI eine unglaubliche Erleichterung gebracht. Und Zeit fürs Wesentliche. Und das ist es doch. Ne? Du kannst dadurch Zeit fürs Wesentliche gewinnen. Und jeder muss für sich jetzt einfach nur entscheiden, was ist wesentlich.
Genau. Oder schau doch mal gerade in deinem Bereich mit Videoschnitt, wie lange du früher braucht hast, um Content Recycling zu machen mit einem Video. Also das dann in kleine Abschnitte zu schneiden und nochmal zu bearbeiten. Und jetzt haust du es halt in eine KI rein und hast dann innerhalb von 2 Minuten das Ganze fertig. Und das
Genau.
ist natürlich irre, was du da an Zeitersparnis hast und damit natürlich auch Effizienzsteigerung hast.
Genau, und das ist genau der Ansatz, den wir fahren. Wir machen also den originären Content, das Interview beispielsweise, das erstellen wir sehr klassisch. Das wird auch geschnitten, wird das klassisch, das wird redaktionell bearbeitet. Und wenn du dann ein gutes Ausgangsprodukt hast, dann machen wir genau das. Dann sagen wir der KI, und jetzt bitte mach kleine Schnipsel draus für Social Media. Und das finde ich, weißt du, und wenn du aber diese Vorarbeit nicht leistest, wenn du nicht ein gutes Ausgangsprodukt hast, dann funktioniert es hinten raus eben auch nicht. Und das ist das, was viele nicht erkennen. Du kannst es, also ich habe auch mit vollautomatisierten Schnittsystemen mal rumexperimentiert. Und natürlich geht das. Technisch geht das, aber ich fand es inhaltlich noch, wahrscheinlich wird das auch relativ schnell kommen, aber ich fand es inhaltlich noch zu seicht, zu wenig pointiert. So, und ich würde mir halt tatsächlich wünschen, dass diese technische Entwicklung weitergeht, aber dass wir nicht versuchen, uns inhaltlich selber so ersetzbar zu machen. Ja, also gerade wenn wir produzieren ja auch längere Reportagen und auch Unternehmensfilme. Und ich finde, die müssen immer einen individuellen Aspekt haben. Die müssen sehr pointiert auf die Menschen eingehen, mit denen wir sprechen. Und das ist halt der Unterschied. Aber ich gebe dir recht, im Nachhinein, das Recycling, das können wir niemals so schnell und so gut wie die KI. Und da, ich meine, du kennst die Programme ja, da setzen wir mittlerweile natürlich drauf und jeder andere auf dem Feld auch. Es wäre ja vermessen zu sagen, wir haben da den Königsweg gefunden. Das ist mittlerweile Standard.
Ja, weil sonst bräuchte es ja einen zusätzlichen Mitarbeiter, der nur Videoschnitt macht. So war es ja wahrscheinlich früher, oder? Da hast du ja wirklich eine Person braucht, die dann dementsprechend das Ganze nochmal nachbearbeitet.
Ja, also wir haben tatsächlich ja, wenn ich zurückdenke, ganz am Anfang, als wir noch klassisch Fernsehen gemacht haben, angefangen hat das mit 3-Mann-Teams. Du hattest immer einen Redakteur, einen Kameramann und einen Assistenten. Und den Assistenten hast du auch gebraucht, weil das Equipment einfach so groß war. Dann kamen die 2-Mann-Teams, also Kameramann und Redakteur. Und heute arbeiten wir in vielen Bereichen eben mit Videojournalisten. Das sind Kollegen, die alles machen, die Kamera bedienen, die Interviews führen, die im Nachhinein auch die Postproduktion, also den Schnitt übernehmen. Also wir arbeiten meist immer noch in 2-Mann-Teams, aber die Aufgaben sind anders aufgeteilt. Und natürlich kümmert sich bei uns jemand ganz konkret auch um den Schnitt und um die Verbesserung der Videoqualität. Der Output ist nur größer, ja? Also die Cutterin früher hat an einem Tag einen Film schneiden können, ja, weil wir eben 3 Maschinenschnittplätze hatten, da wurde linear geschnitten, ja, also klassisch von einer Quelle dann überspielt und so weiter. Das hat halt im Prozess sehr lange gedauert. Und heute schneidest du aus dem gleichen Material nicht einen Film, sondern 20. Es ist eine unglaubliche Zeitersparnis, die wir mittlerweile haben. Und das sieht man ja auch. Also tatsächlich, der Output hat sich ja massiv erhöht, auch gerade auf den Social-Media-Kanälen. Du kannst ja heute mit relativ geringem Aufwand unfassbar viele Videos schnell produzieren. Wenn ich überlege, wie das vor 20 Jahren war, das war halt ein echter, das war ein Prozess. Du hattest auch ganz viele Systembrüche. Heute bleibst du in einem System. Du filmst mit deinem Smartphone, du schneidest auf dem Smartphone, du sendest vom Smartphone. Du hast ja dein Fernsehstudio in der Hosentasche. Und das gab es nicht. Also insofern, das hat diese ganze Bewegtbildkommunikation hat sich so massiv verändert und das geht ja weiter rasant. Und deshalb, klar, wenn du dann nicht auch auf KI setzt, dann verlierst du das Tempo, das heute einfach wichtig ist.
Ja, absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Und vor allem, weil die KI, das wird ja tagtäglich, kommen ja neue Tools an, auf den Markt und Verbesserungen, also gerade auch was Videoproduktion betrifft, da ist ja gerade eine Wahnsinnsbewegung im Markt. Und wenn man da nicht am Ball bleibt, dann überholt einem die Konkurrenz, das ist ganz klar. Was sind dein Tipp für die ganzen Unternehmer und Selbstständigen da draußen, was die gerade mit Videoproduktion oder mit Social Media Marketing deiner Meinung nach unbedingt dieses Jahr noch starten sollten? Also wenn ich mir das so anschaue, viele, also da gehöre ich auch dazu, muss ich ganz ehrlich gestehen, deswegen mein KI-Influencer, den ich jetzt gerade baue, ich mache ja auch viel zu wenig Videos von mir selber. Das sehe ich bei vielen da draußen. Und was ist denn dein Ratschlag für alle da draußen? Was sollte man dieses Jahr unbedingt noch ändern? Ist es wirklich, dass man selber vor die Kamera stehen soll, oder ist es irgendwie was ganz anderes, wo du sagst, das ist der Trend auf Social Media, da muss jeder jetzt unbedingt tätig werden?
Also, ich bin kein Freund von Trends,
Okay.
weil das Problem von Trends ist, die sind schnell da und schnell wieder weg. Ich glaube, dass im Gegenteil gerade auch bei Social Media heute die Konsistenz und die Konstanz noch viel, viel wichtiger ist, als sie es einmal war. Weil wir dieses Vertrauen brauchen zu den Menschen, die zu uns sprechen. Und Vertrauen schaffst du eben nicht über künstlich generierte Bilder, sondern über dein Gesicht, über deine Stimme. Ist ein ganz wichtiger Faktor. Und über Wiederholungen. Ja, weil viele glauben ja, sie müssen immer wieder was Neues machen und hier eine neue Idee und da noch eine neue Idee. Aber diese vielen neuen Ideen bleiben ja nie nachhaltig hängen. Wenn du aber etwas dreimal, viermal, fünfmal wiederholst, dann entsteht ja beim Zuschauer der Eindruck, ich glaube, das ist wichtig. Ja, das hat der Marc jetzt schon dreimal gesagt, also da muss ja was dran sein. Gerade durch diese Reizüberflutung, die ja stattfindet in den sozialen Medien, wird die Aufmerksamkeitsspanne so kurz. Das heißt, ich muss den Menschen meine Kernbotschaft immer wieder sagen und eben nicht immer wieder anders, sondern immer wieder gleich. Wie gesagt, Trends sind ja gut und schön und ich glaube, dass man, wenn es um Design-Trends, um visuelle Trends geht, dann darf man sich ja was abgucken. Aber im Kern geht es für mich darum, sich selber zu zeigen, für seine Aussagen oder zu seinen Aussagen zu stehen, sie auch durch seine eigene Persönlichkeit zu untermauern. Und dieses Vertrauen zu bilden, zu seinen potenziellen Kunden, zu seiner Zielgruppe, das ist der entscheidende Faktor. Weil wir sehen ja auch zum Beispiel, wenn du Online-Marketing ansiehst, und die Frage, wie verkaufen wir beispielsweise Seminare, Workshops oder auch andere Produkte, dann ändert sich auch da gerade ganz viel. Ja, vor einem halben Jahr Jeder hat Webinare gemacht und nach streng formatierten Vorgaben wurde dann da verkauft und dann war ganz klar, dann muss das und dann musst du das sagen und hier machst du noch ein Geschenk und da. Ich behaupte, das funktioniert alles nicht mehr. Oder zumindest schlechter als vor einem Jahr. Und wenn wir nicht unseren individuellen Ansatz finden, unseren ganz individuellen Auftritt auf Social Media, dann gehen wir in der Masse unter. Und dann kannst du noch so viel Ad-Spendings machen. Also es geht ja sowieso heute nur noch über ordentlich Werbung. Wer glaubt, dass er über ganz normale Social Media Posts irgendwas verkauft, der ist ja auf dem Holzweg. Ja, also auch das generische Wachstum der Kanäle ist ja sehr, sehr begrenzt.
Ja,
Also
absolut.
wir sehen das ja auch. Also neue Follower, die kriegst du, ja. Lass es mal so generische, echte 10 in der Woche sein. Das war's. Ja, und insofern, viele, viele Kanäle sind ja eben deshalb so groß, weil sie Geld dafür ausgeben. Und das ist ja auch wichtig bis zu einem gewissen Punkt. Weißt du, früher mussten Unternehmer auch Werbung machen. Da haben wir Werbung gemacht in Zeitungen. Da haben wir
Oh, ja.
Flyer verteilt. Das machst du heute alles nicht mehr. Aber es ist ein Trugschluss zu sagen, oh, ist das Social Media, ich muss ja nur noch posten, dann funktioniert das. Nee, du musst Geld dafür ausgeben. Und dafür sollte man sich Leute holen, die das für einen gut planen können.
Ja, guter Ratschlag.
Und ihr macht das ja auch, ne, mit Social Media.
Ja, also tatsächlich, wir sind, wenn es um Werbung geht, sind wir nicht die Experten. Aber was wir machen ist, wir beraten unsere Kunden bezüglich der Wirkung ihrer Social Media Beiträge. Also wie schaffst du es eigentlich auf Social Media authentisch zu wirken? Und wie gesagt, das ist für mich, deshalb wiederhole ich das auch gerne nochmal, mit der wichtigste Punkt. Also dieser Sympathiefaktor ist viel, viel wichtiger. Und übrigens, Sympathie und Authentizität entsteht eben nicht durch Perfektionismus. Es gibt diesen wunderbaren Pratfall-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr mal davon gehört habt. Da hat Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre schon an der Harvard University gab es Untersuchungen dazu. Und da hat man mehrere Professoren den gleichen Vortrag halten lassen. Ja, die haben exakt den gleichen Vortrag gehalten. Und die waren auch von ihrer Grundperformance ähnlich. Und dann wurde nachher geguckt, welcher Vortrag ist am besten angekommen. Und tatsächlich hat einer der Professoren während seines Vortrags eine Kaffeetasse umgeschüttet. Das war der beste Vortrag.
Okay, spannend.
Dieser kleine Fehler schafft eine Verbundenheit. Dieses nicht ganz korrekte, weil ich meine, ihr kennt doch die Streber aus der Schule.
Ja,
Wart ihr mit
genau.
denen befreundet? Nein. Bei denen habt ihr mal abgeschrieben, ja. Aber mit denen wolltet ihr doch abends nicht irgendwie noch mal oder nachmittags ins Schwimmbad gehen oder Fußball spielen. Haben die sowieso nicht gemacht. Also ich glaube, dass dieses persönliche, nicht ganz so perfekte, das ist das, was am Ende zählt. Und so werdet ihr auch mehr Follower, mehr Kunden, eine größere Zielgruppe gewinnen. Weg vom Perfektionismus. Und ich meine, wir kennen ja auch den einen oder anderen, der genau das sehr erfolgreich macht. Zeigt doch auch mal das, was nicht funktioniert hat. Weil da wird doch eher so ein, oh ja, kenne ich. Aber den Perfektionismus kennen viele eben nicht. Die sind dann eher, da entsteht eher Neid, ja, und deshalb nicht so sehr auf die Kacke hauen, sondern ab und zu auch einfach mal erzählen, was nicht so gut gelaufen ist. Ja, du musst jetzt nicht jeden Tag eine Kaffeetasse umschütten, aber na klar, auch mal zu sagen, boah, heute ist alles schief gegangen. Warum nicht? Ja, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt auch des Gesprächs. Das schafft Verbundenheit. Wenn ich dir erzähle, Lydia, boah, gestern war echt ein Shit-Tag, ich habe, ne, alles umsonst gemacht, musste nachher alles wieder um. Ja, sagst du, guck mal, geht mir ganz oft so.
Ja, es macht einfach nahbar, ne? Und so läuft ja auch das Leben, ja.
Das ist so. Und deshalb nach meinem Tipp gefragt, bleibt authentisch. Zeigt euch, ja, und nutzt diese unglaubliche Chance der Videokommunikation, weil wir eben da die Möglichkeit haben, auf zwei Ebenen zu kommunizieren. Zum einen Inhalt zu transportieren, ja, das ist wichtig, aber viel wichtiger sind wir. Viel wichtiger sind unsere Stimmen, ist die Art, wie wir sprechen, wie wir lächeln und Menschen dadurch gewinnen. Und wie gesagt, alles im Hintergrund, lasst das gerne die KI machen. Das ist ein toller Mitarbeiter. Setzt euch auch damit auseinander. Also ich glaube, ich mache mal ein bisschen was, bringt es am Ende auch nicht, sondern da muss man schon mal ein bisschen einsteigen, auch um für sich dann diese Entscheidung zu treffen. Wo kann sie mir helfen und wo investiere ich dann beispielsweise auch in Lösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren? Denn auch das ist ja wieder ein Invest. Ja, klar, es gibt für vieles Freeware-Lösungen, aber auch das finde ich auch immer so cool. Ja, da ist man Unternehmer. Aber alle holen sich nur die Free-Versions, verstehe ich nicht.
Ja, genau.
Unglaublich, oder?
Du sprichst mir aus der Seele, lieber
Das ist
Jörg.
unglaublich.
Ja, manche meinen, sie holen sich die Free-Version von ChatGPT, öffnen die mal und haben dann schon KI sinnvoll im Einsatz. Ja, danke, das war ein super Schlusswort von dir, lieber Jörg. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Mir
Und
auch.
du musst nämlich auf den nächsten Termin, deswegen wollen wir dich jetzt hier nicht länger festhalten. Lydia, magst du noch irgendwas zum Schluss sagen?
Ja, es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Es hat mir auch riesen viel Spaß gemacht. Und vielen Dank für alles, was du uns da mitgegeben hast. Das ist echt geil.
Sehr
Absolut.
gerne. Und ich werde ja jetzt eurem Podcast auch folgen und ihn mir regelmäßig anhören. Insofern vielen Dank, dass ihr mir auch ein neues Medium gezeigt habt. Ja, mir gefällt die Art, wie ihr das macht. Und auch da ist die Authentizität sehr wichtig. Macht weiter so und vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Vielen Dank, liebe. Einen
Ja,
schönen
cool.
Tag.
Schön, danke euch.
Macht's gut.
Das war Zwischen Klarheit und Chaos, der Mutmach-Podcast mit Lydia van Wardenburg und Marc Gerngross. Hinterlasse uns ein Like und folge uns für weitere Chaos-Momente. Hin und wieder begrüßen wir auch Gäste. Sei also gespannt. Wir freuen uns auch immer über Feedback.